Ich habe heute die Ehre, euch das Wort mitzuteilen, was Gott mir gegeben hat. Ist manchmal nicht so einfach, wenn man so angefragt wird, ob du predigen möchtest, dann würde ich eigentlich immer sagen, nein. Also ich liebe es nicht, eigentlich vor euch zu stehen, sondern ich bin eigentlich jemand, der einfach in der Mitte ist, weil das Wort auch genauso mich betrifft. Also wenn ich jetzt heute zu euch spreche, das ist auch etwas, was ich zu mir selber einfach sprechen muss. Und Gott hat mir ein Wort gegeben und das fängt so an. Ohne Glauben ist unmöglich. Jetzt frage ich euch, was? Was ist ohne Glauben unmöglich? Genau, Gott zu gefallen. Und zwar steht das in Hebräer 11, Vers 6. Der Vers geht noch weiter. Weißt du das, Marco? Da steht es schon dran. Schaut mal. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Ist eigentlich ein starkes Wort, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Und ich habe das so in 4 Punkte mal auseinandergenommen. Und die erste Frage ist natürlich, ja, was ist ein Glauben? Es ist das einzige Wort, was mir einfällt, wo wirklich die Bibel eine Definition dazu gibt, wo du also nicht googeln musst, sondern wo du einfach ins Wort Gottes reinschauen kannst. Und das ist in Hebräer 11, Vers 1, da heißt es nämlich, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Luther übersetzt es ein bisschen anders, das war jetzt die Elberfelder Übersetzung. Und da heißt es, der Glaube ist eine feste Zuversicht. Also wirklich so eine Gewissheit, so eine Grundlage auf das, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ja, wirklich so eine Gewissheit zu haben, ja, es ist so, Gott hat es so gesagt, Punkt. Ich brauche darüber gar nicht diskutieren. Stellt sich die Frage, wo kommt der Glaube her? Auch da gibt uns das Wort Gottes eine Antwort. Und zwar Römer 10, Vers 17. Kriegst du das ran, David? Genau. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und ich werde euch nicht meine eigenen Worte weitergeben, sondern ich werde euch einfach das Wort Gottes zu euch sprechen lassen, weil das Wort selber in uns einfach genau das bewirkt, was es bewirken soll, nämlich Glauben hervorbringen. Und ich habe dann einfach mal so meine kleine Konkordanz genommen. Man kann natürlich auch über einen Computer da einfach, was ich, einen Bibelserver eingeben und gibst du Begriffe ein, Glauben, und dann spuckt dir da ganz viele Sachen aus. 250 Bibelstellen könntest du dir zum Thema Glauben einfach lesen. Das ist eine ganze Menge. Und ich habe dann das mal ein bisschen reduziert und gesagt, okay, ich nehme meine kleine Konkordanz. Und das Erste, was drin stand als Bibelstelle-Vergleich, war 1. Mose 15, Vers 6, und heißt es, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. War das erste Wort. Und Abraham wird ja auch als der Vater des Glaubens bezeichnet, als der, auf den wir einfach schauen. Er hat einfach Gott geglaubt. Er hat nicht irgendwas gesehen, wo er was ergreifen konnte. Er hatte noch nicht das Zeugnis der Jünger, was wir jetzt haben und lesen können. Er hatte eigentlich nichts. Er hat dieses Wort von Gott empfangen. Er glaubte ihm und sagt, ist so. Punkt. Jetzt habe ich mal so ein bisschen geschaut, mal die Geschichte von Abraham durchgelesen und bin auf etwas sehr Interessantes gestoßen. Am Anfang wissen wir ja, er heißt Abraham, später heißt er Abraham. Und bis zu seiner Geschichte, er ist der Sohn von Terach, Abraham hat auch Brüder gehabt. Der Jüngste ist verstorben, von ihm kommt der Lot, also der Enkel vom Terach. Und sie haben sich aufgemacht, sie wohnten in Ur in Chaldea und haben sich aufgemacht, und zwar folgende. Da war also der Terach mit seinem Sohn Abraham, der Schwiegertochter Sarai, seinem Enkel Lot, haben sich aufgemacht und zogen miteinander von Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Also sie haben sich auf den Weg gemacht, Vater und Sohn zogen gemeinsam los. Interessant ist denn aber, als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Das heißt, sie ließen sich dort nieder. Keine Aussage, warum, wieso, weshalb. Nur, dass sie halt nicht bis ins Land Kanaan gezogen sind. Sondern der Terach, der starb in Haran. Und dann können wir weiterlesen. Also es ist jetzt 1. Mose ab Kapitel 11. Und wenn wir dann bis zum Kapitel 15 kommen, und dann steht einfach mal so da, dass Gott schon zu Abraham gesprochen hatte. Keine Ahnung wann, keine Angaben dazu. Einfach, Gott hat es halt gemacht. Und dann kommt aber noch mal ein ganz konkretes Wort und er sagt, geh hinaus aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters, in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann gibt es den Reisebericht, Abraham macht das, zieht also aus mit Sarai, seiner Frau, und der Lot, der Neffe, kommt mit. Und dann gibt es einen Moment, wo es dann heißt, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung ging. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, dein Lohn ist sehr groß. Oder ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Wenn wir dieses Kapitel dann lesen, dann stellen wir fest, Abraham redet mit Gott. Es ist also nicht nur, dass er ein Wort empfangen hat, sondern er redet mit Gott. Ich sage, Gott, wieso willst du meinen Lohn groß machen? Ich habe keine Kinder, alles, was ich habe, wird mein Diener erben. Also du willst meinen Lohn groß machen. Wieso eigentlich? Ne? So, es ist einfach ein Gespräch mit Gott. Es ist nicht einfach, dass ein Wort ergeht und dann macht er das, wie zieh aus, sondern dann kommt ein Gespräch zustande. Und das ist eigentlich mein zweiter Punkt, zu Gott kommen und glauben. Gott spricht mit Abraham und Abraham mit Gott. Und jetzt hat mir Hebräer 11, Vers 6, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist. Es war also für Abraham, Gott gibt's, gar keine Frage, braucht gar nicht diskutieren. Und vielleicht kennt ihr das auch, ich hatte mit einem Praktikanten zusammengearbeitet und der hat das immer so in Frage gestellt, so Wort Gottes, ja, und es haben ja so viele geschrieben und es ist so viel übersetzt und es ist so viel gefälscht und blagiegs. Er hat es nicht geglaubt, dass Gott wirklich zu uns spricht. Wir haben zum Beispiel Hebräer 1, Vers 1 und 2, da heißt es denn, so beginnt der Hebräerbrief, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Gott hat durch seinen Sohn zu uns geredet und die Worte aufgeschrieben. Das ist ein ganz, ganz großes Vorrecht, was wir haben. Und vielleicht erinnert euch an eine Begebenheit, und zwar als Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Berg der Verklärung ist. Da hören sie eine Stimme und sagen, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Da gibt es eine Anweisung an Jünger, auch an uns, Jesus zu hören. Das heißt, wir müssen erstmal wissen, Jesus, was hast du denn gesagt? Wir kommen also nicht drum rum, einfach im Wort zu lesen, um zu wissen, Jesus, was hast du gesagt? Und es gibt zwei Sachen, wo Jesus sagt, ich bin die Tür. Das ist Johannes 10, Vers 9. Und Johannes 14, Vers 6 sagt, ich bin der Weg. Durch Jesus haben wir alle Zugang zu Gott. Alle. Durch Jesus. Durch Jesus haben wir Zugang. Es ist das, was auch Anna hatte in diesem Bild mit dem Tempel. Ne? Der Vorhang ist zerrissen. Wir dürfen ins Allerheiligste. Wir dürfen ganz nah einfach zu Gott kommen. Und jetzt mal bitte Johannes 5, Vers 24. Da ist es. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Hier haben wir sogar schon eine Verheißung. Er kommt nicht ins Gericht, sondern geht vom Tod ins Leben. Das ist etwas passiert, etwas ganz Gewaltiges. Und dann gibt es noch eine Stelle weiter, das ist Johannes 12, Vers 44. Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Das heißt, das, was Gott sagt, durch Jesus, und wir es ihm glauben, glauben wir damit automatisch Gott. Ja. Etwas, was ich jetzt hier nicht weiter erwähne, aber wo ich jeden einfach mal, vielleicht mal als Hausaufgabe so mitgebe, einfach mal den Römerbrief zu lesen. Und zwar geht es ja einfach darum, dass wir durch Jesus gerecht geworden sind. Die Gerechtfertigung aus Glauben. Und das ist das, was Römer 3, Vers 24, den einen Vers hätte ich gern, und den Vers 28. Römer 3, 24. Okay. Und wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und Vers 28. Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird ohne Gesetzeswerke. Das ist eine Tatsache. Das ist eine Tatsache durch das vollbrachte Werk am Kreuz. Und das Glauben, Jesus, du bist für mich gestorben, du bist für mich auferstanden, du hast meine Schuld getragen. Es ist eine Tatsache. Jetzt gibt es aber eine interessante Bibelstelle, ich weiß gar nicht, ob ihr sie kennt. Wenn wir so denken, okay, Jesus, hast alles gemacht, alles wunderbar, lehn mich zurück, ich glaube an Gott, super, alles in Ordnung. Jetzt gibt es eine Stelle im Jakobus, da heißt es, Jakobus 2, 19 und 20, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, dass du nichtiger Mensch bist? Du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Denk mal, was denn du? Ich denke, Jesus, du hast alles getan, jetzt muss ich auch noch Werke tun? Wie passt denn das zusammen? Allein zu glauben, dass Gott existiert, reicht nicht. Wir brauchen eine Beziehung mit ihm. Darum heißt es, dass wir eben nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter. Ich hätte jetzt ganz gern Jakobus 1, Vers 9. Okay. Das war eine andere Übersetzung. Ich lese mal hier aus meiner. Ich habe hier, glaube ich, die Elberfelder aufgeschrieben. Ihr sollt wissen, meine Lieben, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Vers 20 bis 22. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Das ist ein Wort, was man sich eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Ich bin auch so jemand, die ganz schnell mal so, wenn es mich über irgendwas ärgert, so pff, einfach mal anfange zu schimpfen, es flitzt dann einfach so aus mir raus und ich denke, oh, langsam zum Zorn. 2 Jahre her, da war ich beim Wäscheaufhängen und da kriegte ich genau dieses Wort, des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Und ich war dann für das Moment, steht das in meiner Bibel? Ich habe schnell die Wäsche aufgehangen, weil ich so neugierig war, um nachschlagen wollte und habe es tatsächlich gefunden. Dachte, okay, steht wirklich hier. Langsam zum Zorn sein. Also wirklich dieses manchmal innezuhalten, vielleicht erst einmal Luft zu holen und sagen, okay, Gott, ich brauche jetzt deinen Frieden. Jetzt ist gerade etwas hier an mich rangetreten, dass ich nicht im Affekt gleich wieder zurückkontre. Passiert ganz häufig, dass wir uns irgendwas ärgern und dem anderen einfach durch Worte verletzen, dass unser Zorn etwas anrichtet. Und Gott sagt, es ist nicht gut, es ist einfach nicht gut. Und wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen es in unserem Herz, dass er es verändert, weil Gottes Wort ist ihm keine Beliebigkeit, keine Option, sondern er hat selbst gesagt, und da gibt es 2 Bibelstellen, einmal im Alten Testament, Jesaja 28, Vers 17, ich werde das Recht zur Richtschnur machen. Und die Gerechtigkeit zur Waage. Also Gottes Wort ist für uns richtig, es ist keine Option. Wir brauchen dieses Wort. Und in Galater 6, Vers 16, auch eine. Und so viele dieser Richtschuhe nur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Haus Gottes. Hier haben wir sogar schon eine Verheißung drin. Wenn wir das Wort Gottes leben, wenn es in uns ist und in uns einfach das ausführt, wozu Gott es gesandt hat, Friede und Barmherzigkeit, das ist ein Lohn, den wir dann haben werden. Und im Psalm 119 gibt es ein Gebet. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber da heißt es, lass dir gefallen, Herr, das Opfer meines Mundes und lehre mich deine Ordnungen. Hat mich total berührt. Da betet der Psalm, Übersetzung ist auch ein Name genannt, aber ist ein Psalmbeter, ein Beter, der sagt, Herr, lass dir gefallen, das Opfer meines Mundes. Wir sagen, Herr, lass dir gefallen die Rede meines Mundes. Lehre mich deine Ordnungen. Und das in unserem täglichen Gebet. Ich bin überzeugt, Gott wird es machen. Lass dir gefallen die Rede meines Mundes. Ja? Gott ist in unserem Herzen interessiert. Und der Zustand unseres Herzens wird durch unser Reden sichtbar. Also wenn wir miteinander reden, der andere merkt, wie es einfach in unserem Herzen aussieht. Und manchmal kriegen wir selber das Feedback. Und das ist eigentlich etwas, mögen wir vielleicht nicht unbedingt, aber der andere ist ein Spiegel für uns. Ist der, und wenn wir jetzt auch nach dem Gottesdienst, wenn wir zusammen sind, einfach miteinander reden, es spiegelt etwas wider, wie es in uns ist. Und das ist nichts Schlimmes, es ist etwas Gutes, weil dann kennen wir unseren Zustand des Herzens. Allein haben wir vielleicht so unsere Gedanken und denken, ach, sind ja eigentlich ganz nette Leute, es geht alles ganz gut. Aber auch manchmal so in schwierigen Situationen merken wir einfach, wie sieht es denn wirklich in mir aus? Ist da wirklich der Friede drin? Regiert wirklich der Geist in mir? Oder was ist es eigentlich, was da gerade so sich in mir bewegt? Und ich weiß nicht, ob ihr jemals so daran gedacht habt, gesagt, lass dir gefallen, Herr, die Rede meines Mundes. Und das ist ja genau der Vers aus dem Hebräer, wer zu Gott kommen will, es ist ohne Glauben unmöglich, Gott zu gefallen, so heißt es ja. Ja, es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Aber haben wir wirklich den Wunsch, Gott zu gefallen? Haben wir den Wunsch, Gott zu gefallen, in dem, was wir reden, wie wir uns geben, was wir tun? Es ist so unser Verlangen. Jesus selbst hat gesagt, und welcher mich gesandt hat, ist der, der mit mir ist. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Ich tue das, was dem Vater wohlgefällt. Dann habe ich so überlegt, gibt es einen Vergleich, irgendwas, was so ein bisschen mehr griffiger für uns ist? Und dann fiel mir einfach dieses Bild ein vom Braut und von der Bräutigam. Und wenn sie sich zurecht machen, ja, wenn die Braut sich schmückt vor der Hochzeit, sie will dem Bräutigam gefallen. Sie setzt alles dran, ein hübsches Kleid, die Haare zurechtgemacht, frisiert. Sie will dem Bräutigam gefallen. Und das ist eigentlich ein Bild für uns als Gemeinde, dass wir uns fragen, hey, gefallen wir dem Bräutigam? Es ist unser Begehren, Gott zu gefallen. Oder merken wir, hey, hier sind noch Sachen, die nicht schön sind. Gott, hier müssen wir noch etwas bereinigen. Und wenn es eben nicht bei uns so ist, dann dürfen wir uns auch durchaus fragen, ja, warum? Warum ist es so? Und da hätte ich jetzt ganz gerne mal Römer 8, Vers 5, 7 und 8. So, denn welche die, welche nach dem Fleische sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, welche nach dem Geiste sind, auf das, was des Geistes ist. Vers 7. Ja. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht. Die aber, welche im Fleische sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Da haben wir die Antwort drauf, was uns eigentlich hindert, wenn wir Gott nicht gefallen. Das ist, wenn wir im Fleisch, wenn unser Fleisch einfach die Oberhand hat, wenn es dirigiert. Also sich einfach anstrengen, um Gott zu gefallen, funktioniert. Das ist humanistisches Denken. Ich bin doch eigentlich ganz gut, ich kriege doch das ganz gut hin. Das würde einfach heißen, ich brauche Jesus gar nicht, wenn ich mich selber anstrenge. Aber es heißt ganz klar, dass das Fleisch den Willen Gottes ablehnt. Das heißt, es gibt keine Übereinstimmung. Aber wir haben die gute Nachricht. Und zwar Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ja? Ich weiß nicht, ob es jemand jetzt hier im Raum gibt, der noch nicht getauft ist. Ich würde mal sagen, alle, wenn ich mal so reinschaue, da heißt es, jeder, der jetzt hier ist, ist mit Christus getauft. Das ist unser Fleisch ist mit Christus gestorben. Es ist mit Christus gekreuzigt. Und auferstanden ist der neue Leib, die neue Schöpfung. Und die muss vom Geist Gottes geleitet werden. Die neue Schöpfung, unser Geist. Und dafür brauchen wir das Wort Gottes, weil es geistliche Nahrung ist. Und wenn wir nicht im Wort Gottes lesen, wird unser geistlicher Mensch nicht gefüttert, wird er nicht ernährt. Er bleibt irgendwo auf der Strecke. Und dann dominiert wieder das Fleisch, ganz einfach. Ja? Unsere innige Beziehung mit Jesus, die müssen wir pflegen. Das ist nicht einfach mal so ganz nebenbei. Und das heißt einfach Zeit mit Gott im Gebet verbringen. Und reden, Gebet ist Reden mit Gott. Und auch das Einzige, was eine Beziehung lebendig macht. Also wenn du einen Freund hast oder eine Freundin und du redest nie miteinander, na, wie pflegst du deine Beziehung? Es funktioniert nicht. Also ohne Reden werden wir nie einen Austausch irgendwas halt haben. Es geht einfach nicht. Und Vesol hat aber gesagt gehabt, nicht zu beten ist am bestenfalls einen religiösen Lebensstil pflegen. Das ist einfach sehr ernüchternd. Ich denke, okay, also Gebet ist nicht für irgendeine Elitetruppe, die sich dann trifft und sagt, okay, die beten jetzt mal, sondern Gebet ist etwas Persönliches, was ich mit Gott einfach pflegen muss, und zwar jeden Tag. Und was mich total berührt hat bei einer Gebetsversammlung, da war der Pastor Bismarck, weiß nicht aus welchem Land er ist, aber er ist hier in Berlin, jetzt Pastor, der hat gesagt, also wenn du gebetet hast, Gott hat noch nicht zu dir gesprochen, dann hast du noch nicht richtig gebetet. Ich dachte, okay, gibt noch ganz viel Luft nach oben. Ja. Und Gott möchte zu uns reden. Und wir haben auch tatsächlich ein sehr prophetisches Wort, was Gott uns gegeben hat, aufgeschrieben schon. Und zwar im Jeremia 29, Vers 12 bis 14. Das hätte ich jetzt ganz gern hier dran. Und zwar, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten, und ich werde auf euch hören. Und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht Jahwe. Und ich werde eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Nationen, aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht Jahwe. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von wo ich euch weggeführt habe. Es ist ein Wort, was jetzt hier zu Israel gesprochen ist, aber es ist ein Wort auch an uns, es ist ein prophetisches Wort. Ich habe jetzt hier eine andere übersetzt, und da heißt es, ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, und ich werde auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Das ist eine Zusage, das will ich nur etwas tun, sondern Gott wird antworten, Gott wird hören, Gott wird reden, Gott wird sich finden lassen. Und das braucht Zeit, das braucht Geduld. Und genau das ist im Hebräerbrief nochmal aufgeschrieben, Hebräer 10, 35 bis 39. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn ihr bedürft des Ausharrens, auf das ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontraget. Denn noch über ein ganz, gar kleines, und der Kommende wird kommen und nicht verziehen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und wenn jemand sich zurückzieht, so wird meine Seele keinen Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die sich zurückziehen zum Verderben, sondern von denen, die da glauben zur Errettung der Seele. Geduld. Geduld ist das, was wir brauchen, um das Verheißene zu empfangen. Wenn es jemand noch nicht so kann, sagt, okay, Gottes Stimme, ich weiß noch gar nicht so richtig, wie das ist. Gott redet als erstes durch sein Wort. Und Gott suchen. Er sagt, er wird sich finden lassen. Zu ihm kommen, wie wir sind. Ja, Gott hat sich nicht versteckt. Er redet immer noch als allererstes immer durch sein Wort. Immer durch sein Wort. Ein guter Anfang ist tatsächlich zu lesen, wer es noch nicht so in dem drin ist, mit den Evangelien Jesus zu hören. Was hat Jesus gesagt? Zu lesen, drüber nachzusinnen. Die Psalmen, das ist das ganze Leben von vielen aufgeschrieben, die durch Kämpfe gegangen sind, die Höhen und Tiefen erlebt haben. Und oft findet sich ein Wort. Du merkst, es ist genau mein Wort. Es könnte mein Wort sein, als wenn ich es geschrieben habe. Ja. Natürlich ist es manchmal leicht, wir haben das ja gesehen, als Wesley Hope hier war, da war der Raum hier voll und alle wollten irgendwie ein Wort haben. Ja, wenn jemand anders zu dir spricht und sagt, Gott hat mir ein Wort für dich gegeben, ist total cool, ist total einfach. Und es ist vielleicht auch die bequeme Variante, aber Gott möchte zu uns persönlich sprechen, er möchte eine persönliche Beziehung. Er möchte persönlich auf die Dinge hinweisen, die in unserem Herzen einfach bearbeitet werden müssen. Und wenn wir manchmal so merken, hier sind so Schwierigkeiten, da schreibt denn Petrus in seinem Brief an die Gemeinde, 1. Petrus 1, Vers 7, dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden wird. Gott ist ein Belohner. So heißt es aber, ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Amen.